Es sind insgesamt drei. Wenn mehr kommen, kein Problem. Ja, bitte. Ja, ich würde gern zunächst einfach mal euren Namen erfahren. Und vielleicht könnt ihr euch dann auch gleich verraten, wie lange oder ob ihr aus Lüneburg kommt, wie lange ihr schon hier seid. Ihr lebt in dieser schönen Stadt. Und dann sehen wir mal weiter.
Ja, mein Name ist Natalia Krämer oder Natascha, wie mich alle nennen. Und ich bin schon fast 34 Jahre hier in Lüneburg und auch in dieser Gemeinde.
Und wenn ich noch zusätzlich fragen darf, was machst du in deiner Freizeit? Was machst du beruflich?
Vom Beruf her bin ich Industriekauffrau. Ich arbeite aber gerade in einer Fachverwaltung für Wohneigentum hier in Lüneburg. Und in meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren in der Natur. Wenn ich nicht hier in der Gemeinde tätig bin oder arbeite, lese ich auch sonst gerne ein gutes Buch.
Dankeschön.
Ja, mein Name ist Reinhard Habutzki. Ich bin in Lüneburg seit 1976. Das ist schon eine ganze Weile her. Als Jugendlicher bin ich hergekommen, weil meine Eltern hierher gezogen sind. Und seitdem bin ich eben hier in der Gemeinde Lüneburg, jetzt seit etlichen Jahren Gemeinde Adendorf. Ja, was mache ich beruflich? Man müsste die Frage stellen, was habe ich beruflich gemacht? Denn ich bin nicht mehr im Berufsleben. Das heißt, ich bin Kaufmann gelernt, Kaufmann studiert. Bin eigentlich immer im Businessbereich, immer im kaufmännischen Bereich gewesen. Allerdings musste ich in meinem Leben zwei Burnouts verkraften. Dann haben die Ärzte gesagt, komm, vergiss das mit der Arbeit. Das hat sich erledigt für dich. Und jetzt bin ich froh, dass ich in wenigen Monaten in den wohlverdienten offiziellen Ruhestand gehen kann. Was mache ich in meiner Freizeit? Ja, ich bastel ganz gerne, obwohl ich eigentlich mein Leben lang mit dem Kopf gearbeitet habe. Ich bastel ganz gerne, ich mache gerne Modellbau. Das heißt also, aus einigen hundert Teilen, Holzteilen, bastel ich zurzeit gerade ein Motorrad mit Beiwagen. Und wenn das schön ist, dann schaffe ich mir wieder was Neues an.
Ja, André Trofimov, mein Name. Ich bin seit 20 Jahren hier in der Gemeinde Lüneburg. Beruflich, ich bin Mitgeschäftsführer im Adventverlag. In meiner Freizeit, ja, was mache ich? Überstunden.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Arbeite für die Gemeinde. Bisschen Sport und Familie, wahrscheinlich müsste die Reihenfolge andersrum sein. Aber sonst passt das mal alles.
Ja, also dafür, dass du viele Überstunden machst, siehst du noch ganz glücklich aus, ne? Dann scheint die Arbeit ja keine Quälerei zu sein, ne?
Das stimmt, ja.
Das ist gut. Ja, dann möchte ich gleich nochmal euch alle drei die Frage stellen, was verbindet ihr mit der Adventgemeinde hier vor Ort, Adventgemeinde Lüneburg, hier in der Friedensstraße? Was kommen euch da so für Gedanken?
Ja, das ist mein Zuhause, meine Familie. Mhm.
Also wenn ich genau darüber nachdenke, sind das bei mir so drei Dinge. Einerseits habe ich hier viele Freunde gefunden durch die Gemeindearbeit. Ich verbinde damit, dass ich im Laufe der fast 50 Jahre, jetzt wie ich jetzt hier bin, viele junge Leute, aber auch schon erwachsene Leute gesehen habe, wie sie sich durch die Arbeit dieser Gemeinde, dieser Kirche den Weg zu Jesus gefunden haben. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Das ist so das Zweite, was mich also sehr beschäftigt hat. Und das Dritte, persönlich besonders, dass ich in mehreren Möglichkeiten und mehreren Fällen auch die Möglichkeit hatte, sie eng zu begleiten auf diesem Weg zu Jesus hin. Das ist natürlich etwas sehr Persönliches. Das sind die drei Dinge, die ich mit Lüneburg verbinde.
Das ist dann noch schöner als Modellbau, ja?
Ja, in der Tat.
Okay. Ja, also für mich ist die Gemeinde Lüneburg ebenfalls mein Zuhause. So sehe ich es auch, wie Natascha. Es ist schön, so eine bunte, große Gemeinde zu haben, die immer offen ist für alle Menschen. Und so sind wir hier vor 20 Jahren aufgenommen worden. Seitdem stimmt eigentlich für uns alles in dieser Gemeinde. Und da freue ich mich, wenn es so weitergeht. Ja.
Vielen Dank. Eine letzte Frage. auch an euch drei. Gibt es eine Aussage in der Bibel, die euch in letzter Zeit oder generell in eurem Leben wichtig und wertvoll geworden ist? Welche wäre das? Du hast schon die Bibel aufgeschlagen,
ja.
Das Buch der Bücher.
Ja, es gibt im Leben gewisse Bereiche, die wir beeinflussen können, kontrollieren können. Aber es gibt auch Dinge, die wir eben nicht kontrollieren können und nicht unter Kontrolle haben. Das sind zum Beispiel Krisenzeiten, wie Krankheit, Verluste, Schwierigkeiten. Und ja, da spricht Gott sehr persönlich zu uns durch sein Wort. Und der Text, der mir persönlich sehr nahe geht und mir geholfen hat, steht in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Das hat mir schon immer einen Frieden gegeben, so eine Ruhe. Und da weiß ich ganz genau, Gott hat einen viel besseren Überblick über die Situation, als ich sie jemals haben könnte.
Dankeschön. Wunderbarer Text. Wunderbar. Reinhard.
Und ja, ich habe ja schon gerade kurz erwähnt, 2 Burnout, das ist schon keine Kleinigkeit. Das hinterlässt auch einige Schrammen. Und es gibt da so einen Abschnitt, der vielleicht auch so allgemein bekannt ist, das ist der Psalm 23. David geschrieben, wo er sagt, und wandere ich durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab tröst mich. Also das ist das, was mir wieder Halt gegeben hat. Und wenn es Situationen gibt, die mich, sagen wir mal, schon ein bisschen angreifen, dann bin ich präsent. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Das baut mich wieder auf.
Mein Text habe ich in der Tasche. Und sonst auf Tafel. Dein Herr hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und das habe ich sowohl in meinem Leben als auch auf der Arbeit sehr oft erlebt. Dafür bin ich auch dankbar.
Vielen Dank. Vielen Dank. Die Zukunft begrüßen oder befürchten? Ich habe mal irgendwo den Satz gehört, die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie noch nie gewesen war. Da merkt man schon, wir haben so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Thema bekommen. Früher war das ja anders, würde ich mal behaupten. Früher gab es eigentlich nur eine Richtung, wenn es um die Zukunft ging, nämlich nach vorne und nach oben. Größer, schneller, weiter, wohlhabender. Ja, den Kindern sollte es einfach besser gehen als den Eltern. Und davon waren viele überzeugt. Das war so das Wohlstandsversprechen, mit dem wir aufgewachsen sind. Ich gehöre zur Babyboomer-Generation. Und da war das eigentlich normal, dieses Denken. Ja, es geht eigentlich immer weiter vorwärts. Gut, dann kam dieser Knick mit dem Ölpreisschock. Die leeren Autobahnen, auf denen man dann plötzlich mit Rollschuhen fahren konnte, also Rollschuhe, Rollerblades gab es noch nicht. Und das andere Bild, das andere zeigt eigentlich so vielleicht dieses Gefühl heute, ja? Wir stehen so ein bisschen auch mit dem Rücken zur Wand, wenn es um die Zukunft geht. Haben wir noch eine? Wie sieht sie aus? Müssen wir sie mehr befürchten oder dürfen wir sie begrüßen? Das sind so die Fragen, glaube ich, die in uns arbeiten, die uns bewegen, wenn es um dieses Thema geht. Aber wir wollen ja der Zukunft zugewandt bleiben und wollen uns Gedanken machen. Wir haben ja alle noch ein paar Jahre vor uns und hoffentlich hat die Menschheit auch noch eine gute Zukunft vor sich. Insofern ist es schon sinnvoll, darüber nachzudenken. Ich möchte erstmal so ein bisschen positive und helle Trends kurz beschreiben. Wir können das ja in der Kürze der Zeit eigentlich nur alles antippen. Fortschritte in der Medizin. Es gibt inzwischen schon diesen Medizinroboter Sleepy, heißt der. Also kann Narkosen durchführen, kann also routinemäßige Operationen durchführen. Das ist schon normal geworden. Also in Krankenhäusern, die was auf sich halten, gibt es inzwischen schon Roboter, die operieren. Dann gibt es natürlich immer mehr Roboter. Also in 10 Jahren soll es angeblich über 1 Milliarde Roboter geben, die in der Arbeitswelt dann Dinge und Aufgaben übernehmen. Man nennt sie auch Cobots, weil sie ständig dazulernen, kooperieren. Ob das jetzt hier das Hundeausführen ist, ob es Fußball ist, ob es ein Musikstück ist. Wohl beim Letzteren würde ich sagen, also es ist schon nochmal ein Unterschied, ob hier ein Mensch aus Fleisch und Blut sitzt und musiziert, wie eben gerade, ja. Das ist, glaube ich, schon noch ein Unterschied. Oder ob wir hier jemanden, einen Roboter haben, der da sein Stück abspult. Wer weiß, mit wie viel oder wie wenig Emotionen. Aber das wird ein Thema der Zukunft sein. Viele Aufgaben beruflicher Art werden von Robotern übernommen werden. Wenn du ins Hotel eincheckst, dann wirst du vielleicht von einem Roboter begrüßt und dann kannst du den gesamten Vorgang des Eincheckens mit diesem Roboter machen. Oder im Restaurant wirst du dann von Robotern bedient. Ob Lehrer durch Roboter ersetzt werden können, da habe ich auch noch so meine Fragezeichen. Ja. Mobilität, auch ein ganz großes Thema. Wir haben in Deutschland über 45 Millionen PKWs. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 45 Millionen PKWs. Wir wohnen an der Hauptverkehrsstraße unseres Ortes, geht dann so Richtung Ostsee, Bad Schwartau. Wir können ein Lied davon singen, ne? Von diesem ununterbrochenen Verkehrsstrom, der sich fast den ganzen Tag durch den Ort ergießt. Ja, gibt da noch 2 Ampeln da. Wir wohnen am Times Square von Bad Schwartau, also der größten Kreuzung dort, ja, die am meisten abspielt. Da ist wirklich richtig was los, besonders im Sommer. Könnte auch ein Trend sein, dass Flugzeuge Bahnwaggons transportieren, vielleicht über einen Ozean, einen Fluss. Also, dass es so eine Kombination gibt aus verschiedenen Verkehrsmitteln. Elon Musk hat ja vorgeschlagen, dass man zwischen Berlin und München eine Röhre baut. Und durch diese Röhre wird dann eine Kapsel geschickt, in der dann die Passagiere sitzen. Man wäre dann so in ungefähr 28 Minuten von Berlin in München. Das heißt, müsste man gar nicht ins Flugzeug steigen, wenn man ganz schnell sein will. Dann sitzt man eben in dieser Kapsel. Also den Vorschlag gibt es. Umgesetzt ist er natürlich noch nicht. Da gibt es noch ein paar Verfahrensvorschriften und ein bisschen Bürokratie. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz schwierig in Deutschland. Man müsste die gesamten Eigentumsrechte für die Strecke erstmal klären und die Grundstücke abkaufen. Das wäre nicht ganz einfach. Aber es ist eine Zukunftsvision. Ein anderer Trend, der in anderen Ländern bereits schon weit fortgeschritten ist, die Abschaffung des Bargeldes. Bei den Deutschen ist es immer noch so, dass 50% ihre Alltagseinkäufe in bar bezahlen. Das ist noch ein relativ hoher Wert. Wenn man es jetzt mal mit Schweden vergleicht, da ist das bargeldlose Einkaufen schon ganz normal geworden. Jüngere in Deutschland sind eher für die Bargeldabschaffung, während die Älteren dann noch eher zurückhaltend sind. Hat ja auch ein paar Nachteile, nicht nur Vorteile. Also Vorteile des Bargelds sind eben, man kann immer noch anonym bezahlen und es fallen keine oder weniger Gebühren an. Das ist ja auch ein Punkt. Und man kann vielleicht besser mit seinem Geld kalkulieren, wenn man es bar in der Tasche hat. Man vielleicht nicht ganz so ausgabefreudig. Aber das ist ein Trend, der uns beschäftigen wird. Es gab schon Staaten, aber in Afrika hat ein Staat versucht, eine Digitalwährung einzuführen, ist damit gescheitert. Das war ein westafrikanischer Staat. Man muss sehen, man muss es beobachten, wie es weitergeht. Ich glaube, in Deutschland werden wir noch eine ganze Weile Bargeld haben. Aber in 50 Jahren, wer weiß, wie es dann aussieht. Und wer dann keinen Zugang zu der Digitalwährung hat, der ist dann ziemlich aufgeschmissen. Die Städte der Zukunft. Ja, schon heute ist es so, dass über 50% der Weltbevölkerung in Städten lebt. Also wir verstädtern immer mehr. Und das hat natürlich Konsequenzen und es wird auch weitergehen. Also es gibt eine Stadt in Westafrika, das ist die größte Stadt in Nigeria und auf dem afrikanischen Kontinent, hat inzwischen, glaube ich, Kairo überholt. Lagos. Lagos hat jetzt ungefähr, so Greater Lagos hat so 20 Millionen Einwohner. Und man rechnet damit, dass es dann 2050 mindestens 50 Millionen Einwohner hat. Lagos. Und das ist ein Trend, der trifft jetzt nicht nur für Nigeria zu, sondern auch für andere Gegenden dieser Erde. Also wenn wir Kairo nehmen, extreme Platznot, die Leute wohnen zum Teil schon auf Friedhöfen. In China gibt es Häuser, die sind unter Brücken gebaut oder unter Autobahnen, ja, gebaut. Die Autobahn läuft oben übers Dach. Ein Trend, der natürlich Konsequenzen hat für die Ökologie, für die Wasserversorgung, das ist ein Riesenproblem. Und man muss natürlich auch so eine Stadt regierbar halten. Also man hat mal versucht, in Mexico City ein Radwegenetz anzulegen. Das ist schon sehr ambitioniert. Ein Radwegenetz in Mexico City, auch eine Stadt mit 20 Millionen Einwohnern. Man hat eine holländische Firma beauftragt. Und die Holländer waren anfangs zuversichtlich und sind ans Werk gegangen. Ja, aber haben dann gemerkt, es ist eigentlich gar nicht umsetzbar. Es ist nicht machbar. Und dann hat man diesen Plan wieder fallen lassen. Ja, es gibt eben viele Metropolen, die sind nicht fahrradfahrerfreundlich, ne? Nicht jede Stadt hat so ein tolles Radwegenetz wie Lüneburg, ich weiß es nicht, aber Oldenburg auf jeden Fall hat ein sehr gutes. In Süddeutschland ist es Karlsruhe. Ja, und dann gibt es den Versuch, über Algorithmen, über Computerprogramme zu ermitteln, in welchem Stadtteil, in welcher Straße ist die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist, dass dort Kriminalität auftritt. Das heißt, man kann im Vorhinein schon präventiv überlegen, wo konzentrieren wir unsere polizeilichen Kräfte, wo ist etwas zu erwarten. Das heißt, man will das Ganze planbarer machen, übersichtlicher, kontrollierbarer. Das ist der Trend. Ich glaube, die meisten von uns leben ja auch in einer Stadt, vermute ich mal. Darf ich mal die Hände sehen? Wer lebt alles in einer Stadt? Ja. Oh, hier gibt es doch ganz gute Verteilung. Es gibt doch noch etliche, die auf dem Land wohnen. Ja. Das ist ja eigentlich ganz positiv. Ja, das ist Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien. Er hat bereits mit seinem Großprojekt begonnen, und zwar die Stadt Neom. Neom, das soll eine Stadt werden, die hat also besteht aus einem Riegel, der über 100 Kilometer lang ist und dann natürlich noch einer Kernstadt. Und ihr seht auf der Karte, das ist an der Grenze zum Sinai, zur Sinai-Halbinsel, zu Jordanien und Ägypten. Und dieser rote Strich, das ist dann dieser Balken. In diesem Balken, der wird dann so über 300 Meter hoch sein, ist völlig autark von der Energieversorgung, luxuriös eingerichtet. Da will er quasi die Stadt der Zukunft errichten. Eine Stadt, aus der man sich gar nicht mehr herausbewegen will. Man lebt quasi in dieser Linie, in diesen Balken. Und da gibt es eine eigene Atmosphäre, da gibt es viel Grün. Da gibt es verschiedene Etagen, in denen sich das Leben der Stadt abspielen wird. Und dieses Projekt ist schon im Bau. Es ist also richtig, die Bagger sind schon unterwegs. Es wird kräftig gebaut. Er will sich damit natürlich auch ein Denkmal setzen und für die Zukunft seines Landes natürlich etwas tun. Neom City. Sicherlich wird das ein Touristenmagnet werden. Ich weiß nicht, ob da entsprechend viele Arbeitsplätze entstehen. Aber er bereitet sich vor auf die Zeit nach dem Öl. Sorglos, bequem, friedlich und nachhaltig. So soll die Stadt sein. Große Träume, große Projekte, reiche Menschen. Reiche Menschen, die dann letztlich auch mitbestimmen darüber, wie wir morgen leben werden. Das riecht ein bisschen auch nach Kontrolle, ne? Also es hat nicht nur Sonnenseiten. Man muss beides sehen, denke ich. Ohne, dass man jetzt Verschwörungstheoretiker ist, aber man muss, denke ich, beide Seiten auch mit betrachten. Ich möchte mal eine ganz andere Stadt dagegen setzen, von der im Buch der Bücher die Rede ist, und zwar ziemlich gegen Schluss. Das ist ja ganz am Anfang des Buches auch von einer Stadt die Rede, die ein Mann namens Nimrod gegründet hat.
Babel, Babylon, liegt im heutigen Irak, wurde eine große, eine prächtige Stadt. Wir kennen vielleicht noch die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Saddam Hussein wollte die Stadt, nachdem er 3 Jahre an der Regierung war, wieder aufbauen, Babylon wieder errichten, quasi auch so den Ruhm und die Größe des damaligen babylonischen Reiches wieder so ein bisschen aufleuchten, aufglänzen lassen. Aber dann kam es ja zum Krieg gegen den Iran und außer einem kleinen halbfertigen Palast hat er da nichts zustande gebracht. Die Stadt ist bis heute ein Ruinenfeld und genau so hat es auch der Prophet Jesaja vorausgesagt. Diese Stadt ein Ort sein wird, in dem die Schakale heulen, in dem nur ein paar Beduinen leben. Ist bis heute nicht aufgebaut, so ungefähr 50 Kilometer südlich von Bagdad. Aber ich möchte von dieser Stadt sprechen. Das ist nämlich eine Stadt der Zukunft und eine Stadt, die Zukunft hat. Das ist das neue Jerusalem. Und wir sehen hier eins der Tore, es sollen ja 12 Tore sein, von denen in der Vision, die der Jünger Jesu Johannes gesehen hat, 12 Tore, 3 zu jeder Himmelsrichtung hin. Jedes einzelne Tor besteht aus einer großen, wunderbaren Perle, aus einem anderen Stein, aus einem anderen Edelstein. Und es wird also 3-mal in diesem Kapitel von den Toren gesprochen, das ist ziemlich ausführlich. Wenn das so ausführlich ist, dann muss da irgendwie auch ein besonderer Sinn dahinter stecken. Ja, Gott möchte einfach seine Arme ausbreiten, öffnen und sagen, kommt in diese Stadt der Zukunft. Es ist keine Stadt, die ein Moloch ist, die einen verschlingt, die einen verbraucht. Es gibt ja auch anstrengende Städte, die Menschen regelrecht verbrauchen. Und Gott sagt, nein, komm in diese Stadt. Da ist Leben. Wir haben hier das wunderbare Lied gehört vorhin, Leben aus der Quelle. Da ist die Quelle des Lebens. Am Thron Gottes entspringt der Strom des Lebens. Herrlich. Und die Tore sind Tag und Nacht geöffnet. Ich nehme da so 2 Botschaften mit. Die eine Botschaft ist, klar, man muss dran glauben, dass es eine solche Stadt geben wird, einen solchen Ort, wo viele Menschen... Sie bedarf keiner Leuchte mehr. Hat auch keine Nacht, ganz richtig. Ja, also die Tore sind offen, die Arme Gottes sind weit ausgebreitet. Kommt von Norden, von Westen, von Süden, von Osten, seid willkommen. Und sie braucht auch nicht verschlossen werden, weil es keine Gefahr mehr gibt. Es gibt keinen Kampf und keinen Streit und keinen Krieg, und keine Konflikte mehr, also können die Tore offen bleiben. Eingeladen sind alle, die ihr Vertrauen Gott schenken. Eingeladen sind alle, die sich an ihm orientieren, an den Werten, die Gott uns gegeben hat in seinem Buch, an diesen wunderbaren Prinzipien, zusammengefasst in der Summe, in der Liebe. In der Agape, so nennt die Bibel diese Liebe. Das ist kein, erschöpft sich nicht in einem Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung, es ist eine Haltung. Es ist sogar eine Haltung, die Feinde mit einschließt. Amor vincit omnia, heißt es so schön auf Latein. Amor vincit omnia. Die Liebe überwindet alles. Die Liebe siegt am Ende. Das ist die Botschaft, die auch von dieser Stadt ausstrahlt. Ein friedliches Zusammenleben vieler Menschen ist möglich. Das ist nicht nur ein leerer Traum. Und die Stadt hat offene Tore. Wir sind willkommen. Gott hat seine Arme weit ausgebreitet. Er hat ein großes Herz. Und wir werden dort sicher und in Frieden leben. Dort wird dann der wahre Shalom gelebt werden. Aber wir Menschen haben ja alle diese tiefe Sehnsucht nach einem Frieden, der wirklich dauerhaft ist, der hält, der trägt und der sich so richtig schön ausbreitet. Alle Aspekte des Lebens hinein. Ob das das Verhältnis zur Natur ist, zu Tieren, ja, zu anderen Menschen, zu uns selbst und zum Schöpfer. Der große Shalom. Ja, wenn es um die Zukunft geht, dann denken wir natürlich auch über Lebenserwartung nach. Die Lebenserwartung ist ja in den letzten Jahrzehnten immer weiter gestiegen. Im Mittelalter war so das Höchstalter um 40 Jahre herum. Also wenn Martin Luther 56 Jahre alt geworden ist, wenn ich das richtig erinnere, dann war das schon ein hohes Alter. Und heute Frauen bei 84 Jahren, Männer bei 78 Jahren. Und da ist auch eine Vorwärtsentwicklung festzustellen. Also wir sind eigentlich schon wieder ein paar Monate weiter. Es gibt Senioren, die auch nochmal ins Flugzeug steigen, die nochmal einen Fallschirmsprung wagen. Ich habe von einer Seniorin gehört, die mit 70 begonnen hat, die 4000er zu besteigen. Die Frau hieß Hulda Crooks. Gibt sogar einen Park in Los Angeles, der nach ihr benannt ist. Dabei Loma Linda. Ja, und es gibt auch ein Nachdenken darüber, wie man Langlebigkeit fördern kann und erreichen kann. Da gibt es eine interessante Studie, vielleicht habt ihr davon gehört, die sogenannten Blue Zones. Ja, hier haben wir nochmal erstmal den Hinweis auf Noah aus dem Alten Testament, diese Gestalt des Noah. Noah heißt ja übersetzt der Ruhende, der Friedliche. Dieser friedliche Mensch, der hatte einen Auftrag, er sollte diese Arche bauen. Übrigens von der Konstruktion her ist die Arche ein Schiff, das so wie es geplant ist, wie es gebaut ist, eigentlich als fast unsinkbar gilt. So bautechnisch gesehen. Ja, und da hat Gott gesagt, er will das Lebensalter der Menschen auf 120 Jahre begrenzen, bevor diese Sintflut einsetzte, diese große Flut, von der wir ja viele Berichte haben weltweit. Ja, gehen wir nochmal weiter. Ja, es gibt so eine Überlegung, Menschen einzufrieren. Und zwar bei 186 Grad Stickstoff, flüssigem Stickstoff. Und dann, wenn die Wissenschaft soweit ist, dann kann man sie wieder auftauen. Das muss natürlich langsam, behutsam geschehen. Und dann können Menschen ihr Leben fortsetzen. Es gibt weltweit ungefähr 500, 600 Menschen, die das gemacht haben, die sich haben einfrieren lassen. Es gibt da entsprechende Firmen, Kalifornien, Schweiz, auch in Deutschland inzwischen. Ja, natürlich auch nicht ganz kostenlos. Klingt verrückt, aber der Mensch ist so angelegt, dass er gerne Grenzen überschreitet. Das wissen wir auch von uns, ne? Als kleine Kinder, wir wollen gerne Grenzen überwinden. Aber ich hatte euch ja versprochen, noch über die Blue Zones zu sprechen. Da kommen wir jetzt noch hin. Ja, da sind sie. Ja, es ist interessant, es gibt auf der Welt verteilt so einige Orte, wo die Menschen auffälligerweise sehr, sehr alt werden und das bei guter Gesundheit. Also fangen wir mal bei Okinawa an. Dort werden sehr viele Meeresalgen gegessen und in der Zeit, bevor die goldenen Bögen ins Land gesetzt wurden, ihr wisst, was ich damit meine, ja, die goldenen Bögen von McDonald's, in der Zeit wurden die Menschen sogar noch älter. Inzwischen hat sich das schon gewandelt, auch wegen des Fast Food. Dann in Griechenland haben wir eine kleine Insel, Ikaria. Auch dort werden Menschen sehr alt. Sie ernähren sich sehr gesund von gesunden Fetten. Sie haben keinen Stress. Sie haben eine gute Gemeinschaft dort, dörfliche Gemeinschaften. Dann haben wir auf Sardinien Hirten, die ständig mit ihren Herden unterwegs sind oder waren. Auch da ist es nicht ungewöhnlich, dass jemand bis zu 100 Jahre alt wird. Auch eine sehr gesunde Ernährung, ein guter Gemeinschaftsgeist. Alte Leute gehen nicht in Rente. Sie haben immer das Gefühl, sie werden noch gebraucht. Und dann haben wir eine Halbinsel, die zu Costa Rica gehört. Costa Rica ist ja eines der wenigen Länder, von denen man sagen kann, das ist so ein Land, wenn man da hinkommt, dann glaubt man wieder an die Zukunft. Da ist es einigermaßen friedlich, die Leute sind positiv eingestellt, man nennt die Lebenseinstellung dort Pura Vita, Pura Vida. Also eine Lebenseinstellung der Zuversicht, der Freundlichkeit, des Humors, der Gelassenheit. Und gibt auch nicht wenige Christen dort, die auch dieses Pura Vida leben, das mit ihrem Glauben verbinden. Und dann haben wir noch in Südkalifornien einen Stadtteil von Los Angeles, Loma Linda. Dort gibt es eine große medizinische Hochschule und dort leben auch auffällig viele Hochbetagte, die noch recht fit sind. Also es gibt dort einen Chirurgen an dem Krankenhaus, in einer Uniklinik, der operiert noch mit über 90 Jahren. Und Leute haben das Vertrauen und legen sich bei ihm unter das Messer. Muss man ja erstmal haben, das Vertrauen, ne? Dass die Hand da nicht so zittrig ist. Blue Zones. Könnte ja ein Modell sein für die Zukunft. Also mehr Gegenden auf der Erde, wenn mehr Länder, mehr Gesellschaften auf dieser Erde sich diese Blue Zones zum Vorbild nehmen, dann könnte das ja sehr, sehr positiv wirken. Könnte man eine Menge Geld sparen im Gesundheitswesen. Das würde uns allen sehr gut tun. Blue Zones. Ja, wir sind immer noch bei den eher positiven Trends. Das ist ein Trend, den kann man mit gemischten Gefühlen betrachten. Hier wurde mit viel Geldeinsatz, ich glaube über 200 Millionen Dollar das Ganze gekostet. In der Wüste von Arizona wurde dieses Biosphere 2 Project errichtet. Und zwar ist es eine Anlage, die völlig autark funktioniert. Es ist eine eigene Atmosphäre. Man baut sein eigenes Gemüse an. Man hat also null Kontakt mit der Außenwelt. Es läuft also alles nur innen ab. Und da haben sich 8 Menschen bereit erklärt, in dieser Anlage 2 Jahre zu leben. Dort sich völlig selbst zu versorgen. Quasi ein Modell für eine Siedlung auf dem Mars. Denn da müsste man ja auch eine abgeschlossene eigene Atmosphäre herstellen. Müsste sich da selbst ernähren und das Zusammenleben organisieren. Ja, das hat so, ja, einigermaßen geklappt, aber es hat doch nicht geklappt. Und wisst ihr, woran es gescheitert ist? Nicht am mangelnden Gemüse, nicht an irgendwelchen anderen Dingen, an denen es gefehlt hat, sondern ja, am Ende waren die völlig zerstritten. Und so zerstritten, dass man das Experiment dann abbrechen musste. Also technologisch sind wir schon ziemlich weit gekommen. Technologisch sind wir Riesen, aber moralisch gesehen sind wir doch eher Zwerge. Das ist das Problem. Das Problem auch der Zukunft. Vielleicht nicht so sehr der Erfindergeist, sondern die Zerrissenheit in uns. Ja, wir wollen das Gute, wir sehen uns danach, wir strecken uns danach aus. Wir haben alle große Sehnsüchte, aber wir leben das nicht immer. Wir machen uns gegenseitig das Leben schwer. Die Hölle, das sind die anderen. Ein französischer Philosoph sagte, Jean-Paul Sartre. Die Hölle, das sind die anderen. Und wir selber haben auch einen Anteil. Ja, es gibt diesen Traum, einen anderen Planeten zu besiedeln. Elon Musk hat diesen großen Traum. Er sieht darin seine ganz große Mission. Und daran wird gearbeitet. Man will also in den 30er Jahren es dann schaffen, ja, so nach 4 Monaten Reise zum Mars, wenn man da so eine erste kleine Vorstation installieren. Ja, Frage, wie ist das mit der Rückreise? Ne? Ist das dann eine Reise mit einem One-Way-Ticket oder gibt es auch eine Rückreise? Das ist alles noch schwierig. Ja, so stellt man sich das dann etwa dann vor. Auch der Milliardär Richard Branson ist mit von der Partie. Man will gemeinsam mit der NASA dann eine solche Siedlung realisieren. Die soll dann Virgin City heißen. Also Google mischt dann auch mit. Google und Virgin Galactic. Deshalb soll die Stadt dann Virgin City heißen. Vielleicht in 100 Jahren kann man dann dahin fliegen. Ja, wer an die Zukunft denkt, der muss natürlich weit, weit vorausplanen. Aber es sind extreme Temperaturen auf dem Mars. Einfach mal rausgehen und ein Picknick machen, das ist unmöglich, undenkbar. Immerhin 56 Millionen Kilometer bis zum Mars. Ja, jetzt kommen wir mal eher zu den eher düsteren Trends. Wir sehen hier diese Frau vor dem Ergebnis ihrer Erntebemühungen, ihrer Pflanzbemühungen. Das Hungerproblem ist nach wie vor da. Leider ist es immer noch eine der Grundübeln der Menschheit, die immer noch nicht beseitigt sind. Also ich habe das mal vor Jahren gelesen, ich denke, es stimmt immer noch. Angola, ein sehr fruchtbares Land in Afrika, könnte mit Leichtigkeit den gesamten Kontinent ernähren. So fruchtbar. Da wachsen einem die Bananen in den Mund. Das Problem ist nur, dort gab es einen 30-jährigen Bürgerkrieg und überall im Land liegen Minen. Und selbst mit Hilfe von Ratten, versucht man ja die Minen zu sprengen und zu finden, wird es in den nächsten Jahren nicht gelingen, das Land von den Minen zu befreien. Und so wird Angola auch in Zukunft nicht ganz Afrika ernähren können. Das Problem ist hier das menschliche Herz. Zerrissenheit. Da ist noch so viel Toxisches im Menschen. Wie sieht das die Bibel? Wie sieht das Jesus in seiner berühmten Ölbergrede? Ja, er ist ganz, ganz nüchtern. Er sagt, und es wird hier und dort Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen geben. Ja, die hat es ja in der Geschichte der Menschheit immer schon gegeben. Ist ja nicht ganz neu, aber gegen Ende dieser Weltzeit, so sagt Jesus, bevor er wiederkommt in Kraft und Herrlichkeit, wird sich das steigern. Und er benutzt dafür ein Bild. Er spricht von den Wehen einer Schwangeren. Und die Wehen sind, das wissen aber nur Schwangere, denke ich letztlich, sehr schmerzhaft. Besonders diese Geburtswehen, sehr, sehr schmerzhaft. Und Jesus nimmt dieses Bild und wendet es an auf die letzten Ereignisse, wo sich das, was schon immer war, nochmal extrem steigert. Wir hatten immer Kriege, aber jetzt haben wir den Cyberwar, jetzt haben wir hybride Kriege, jetzt haben wir sogar den Krieg im Weltraum. Und jetzt haben wir im letzten Jahr sogar 3 neue Kriege bekommen. Das ist schon auffallend, schon sehr auffallend. Es gibt so den Versuch, bevor alles zerstört wird, wenigstens Dinge zu retten und zu bewahren, zu konservieren. Und auf Spitzbergen, das ist ja eine Inselgruppe nördlich von Norwegen, da hat man so einen Bunker gebaut, einen Pflanzenbunker. Man nennt ihn den gefrorenen Garten Eden. Da sammelt man alle Pflanzensamen, also Nutzpflanzensamen vor allem, und lagert sie dort ein bei minus 18 Grad. Das muss so eine konstante Temperatur sein. Und will nach einem Atomkrieg oder nach irgendwelchen Katastrophen, will dann in der Lage sein, diese Samen wieder auszusehen. Für einen neuen Anfang, für eine neue Zukunft. Also da wird schon geahnt, ne, dass es auch böse ausgehen kann. Ja, hier nochmal eine Übersicht, was die Kriege betrifft. Also ich möchte das schon auch mit dieser Statistik nochmal ein bisschen untermauern. Wir sehen ja auch auf der Karte die orange-rote Farbe, die gelbe Farbe, das sind Länder, in denen es unruhig zugeht, in denen Kriege, ja, besonders in Afrika, wo also Kriege stattfinden, Bürgerkriege, nicht weniger geworden, es wird eher wieder mehr. Haben das alle vielleicht mitbekommen, Venezuela möchte gerne das Nachbarland. Ja, das sind die eher, in Anführungsstrichen, friedlicheren Staaten, ja. So friedlich sind die auch nicht, aber da ist jedenfalls kein akuter Krieg. Ja, genau. Ja, wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor alles geschehen. Das heißt, hier ist ein Gott, der nicht möchte, dass wir einen Blindflug machen, der uns vorbereiten möchte, der uns durch diese Zeit hindurchtragen möchte. Ein Gott der Liebe. So möchte ich das deuten. So dürfen wir das auch verstehen. Ja, der Krieg, so sagen die Historiker, ist immer noch das normale Ereignis der Geschichte. Nie wieder Krieg, hieß es nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Und jemand hat dann noch den Nachsatz gesagt, jedenfalls nicht gleich. Nie wieder Krieg. Jedenfalls nicht gleich. Und in dem Zustand sind wir jetzt. Ne? Und es wird hier und dort große Erdbeben geben. Das sagt Jesus seinen Jüngern auf der Ölbergrede. Ich denke, ich frage mich manchmal, ob für die Jünger das nicht traumatisch gewesen sein muss. Er erzählt ihnen, dass der Tempel zerstört werden wird, dass Jerusalem zerstört werden wird. Dann erzählt er ihnen noch von diesen ganzen Entwicklungen. Also die Jünger müssen ja doch ziemlich niedergeschlagen gewesen sein. War das Ziel von Jesus als Prophet, als Sohn Gottes, als Erlöser? Uns runterzuziehen mit dieser Rede? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Denn diese Rede atmet auch ganz viel Hoffnung. Und besonders am Ende spricht er ja ganz persönlich von seinem Wiederkommen, von dem großen Advent. Und da wird es richtig strahlend und da ist ein großes Aufatmen zu spüren. Ja, wenn er in den Wolken des Himmels erscheint, nicht alleine, wenn er wiederkommt und wenn alle Augen ihn sehen werden, es wird ein ganz großes Aufatmen geben an diesem Tag, an diesem Termin, den niemand absagen kann und niemand absagen wird, den niemand versäumen wird. wenn Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommt. Das klingt jetzt, klingt märchenhaft. Es ist eine Riesenherausforderung für uns, nicht nur in der Vorstellung, sondern auch, was das Faktum betrifft, ob es tatsächlich geschieht. Aber wenn all diese Dinge, die hier beschrieben werden, tatsächlich eintreffen, und es ist ja so vor unseren Augen, wenn die Prophezeiungen auf die Person Jesu alle eingetroffen sind, also was Details seines Erdenlebens betraf, dann nehme ich ihm ab, dann glaube ich, dass auch seine Wiederkunft keine Lüge ist, sondern dass das eine Hoffnung ist, die wirklich trägt. Keine Luftballonhoffnung, sondern eine, die wirklich trägt und die auch mein Leben hier und jetzt und heute schon positiv verändert und färbt. Ja, weitere Trends, Seuchen, das haben wir jetzt ja schon inzwischen hautnah erlebt, aber es gab sie schon immer. Es gab die spanische Grippe, der noch viel mehr Menschen zum Opfer gefallen sind nach dem Ersten Weltkrieg als der letzten Pandemie. Hurricanes, die zunehmen. Ja, es wird natürlich Versuche geben, diese Bedrohung irgendwie in den Griff zu kriegen, mit Hochtechnologie, mit KI auch. Human Engineering. So müsste zum Beispiel ein Mensch aussehen, der jeden Autounfall überlebt. So müsste der konstruiert sein. Gestatten Graham, so hat man ihn genannt. Ja. Ob man solche Menschen einmal züchten wird, Menschen, die optimale Soldaten sind, optimale Wissenschaftler, optimale Sportler, optimale Musiker, wer weiß. Es gibt bestimmt Ideen dazu, vielleicht auch die eine oder andere Planung. Aber ob das letztlich unsere Erde retten wird, da kann man ein großes Fragezeichen setzen. Ja, und dann haben wir noch das Problem der großen Ungerechtigkeit. Die Bibel adressiert dieses Thema ganz, ganz deutlich. Also, ohne jetzt ein Blatt vor den Mund zu nehmen, aber es beschreibt die gesamte Ungerechtigkeit, die es auf dieser Erde gibt. Und das ist nicht nur, wenn es um Mehrwertsteuern für Windeln geht, ja, 14%, und Mehrwertsteuer für Rennpferde, 7%. Das ist nur ein ganz kleines, winziges Beispiel, aber es gibt natürlich viel größere Ungerechtigkeiten. Hier zum Beispiel, wo unser ganzer Elektroschrott, großer Teil geht nach Ghana, da gibt es riesige Halden, werden in Brand gesteckt, damit man an das wertvolle Metall und die Stoffe rankommen kann, den Kupfer. Und da ist der Boden komplett verseucht, da arbeiten kleine Kinder. Also das ist so ein bisschen wie, es gibt einen Kinofilm darüber, Welcome to Sodom. Also da erlebt man wirklich sowas wie eine Hölle. Krasse Ungerechtigkeit. Wenn man sich das mal anhört, 62 der reichsten Einzelpersonen besitzt ebenso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist ja unglaublich. Wie weit sind wir vorwärts gekommen in Sachen Gerechtigkeit? Es gibt einen wunderbaren Satz in der Mitte der Bibel, ist das so ziemlich ein Psalm. Wenn Gerechtigkeit und Friede sich küssen, davon sind wir noch ein bisschen weg, ne? Gerechtigkeit und Friede kann letztlich nur der Schöpfer, kann nur der Erlöser, kann nur Gott selbst schaffen. Nachhaltig, dauerhaft. Ja, und dann gibt es die Idee, wenn die Probleme so global sind, wenn sie alle betreffen, dann können wir sie auch nur global lösen. Da brauchen wir eine Organisation, da brauchen wir Institutionen, die weltweit aktiv werden, zum Wohle der Menschheit. Also nach den großen Kriegen wurden historisch betrachtet große Organisationen gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg war es der Völkerbund. Nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinten Nationen. Die UN-Menschenrechtskonvention. Also man war wirklich ehrlich bemüht, den Weltfrieden zu schaffen. Und wir haben ja eine ganze Weile in Frieden, hier in einem relativen Frieden leben dürfen. Ja, ich gehöre einer Generation an, die eigentlich bisher in ihrem Leben hier im Land, sonst darüber hinaus jetzt in Europa, keinen richtigen Krieg erleben musste. Da bin ich auch dankbar dafür. Da haben diese Institutionen sicherlich auch einen Beitrag geleistet. Man kann jetzt die UN nicht nur in Grund und Boden verdammen, wegen ihrer Fehler. oder den Gefahren, die von ihr ausgehen können, die muss man natürlich auch sehen. Ja? Was heißt das, wenn eine neue Weltordnung entstehen würde, die sozusagen Menschen zu ihrem Glück zwingen will? Das kann ja auch eine Entwicklung sein, die die UN oder ein anderer Verbund nehmen könnte. Ich formuliere mal ganz vorsichtig. Ja? Ich weiß es ja nicht. Aber in der Bibel gibt es zumindest Aussagen jetzt nicht so detailliert, aber es gibt Aussagen, die sagen, ja, es gibt so etwas wie Mächte, die werden dann in Form von Tieren dargestellt. Es gibt Mächte auf der Erde, die andere zwingen werden, ja, die ihre Vorstellung, ihre Ordnung anderen aufzwingen, die mit Gewalt agieren, mit Manipulation. Und wenn von Tieren die Rede ist, von großen, monstermäßigen Tieren, können das jetzt nicht im Detail betrachten, dann ist aber vor allem von einem anderen Tier die Rede, ein Gegenbild zu diesen großen Tieren, und zwar ein eigentlich schwaches Tier. Ein Tier, das man nicht zutrauen würde, dass es die Welt regiert. Es ist das Lamm. Ja, hier haben wir die Versuche in der Geschichte, die Welt zu einen, unter unterschiedlichen Vorzeichen natürlich. Ne? Napoleon, Adolf Hitler, Karl der Große. Davor gab es ja auch schon einige Großreiche, die übrigens auch in der Bibel beschrieben werden. Babylon, Griechenland, das Römische Reich, Persien. Ja, der Versuch, die Menschheit zu einen, wird auch schon im Buch der Bücher beschrieben, hat dann im Chaos geendet. Gott musste heruntersteigen, um sich diesen Turm anzuschauen. Ja, und sie wollten einen Turm bis in den Himmel errichten. Aber Gott musste heruntersteigen. Das Ganze angeschaut, hat gesehen, es führt ins Chaos, in die Hybris, in die Selbstüberhebung. Ja, diese Idee, die ist nicht neu, so eine Weltordnung, eine Weltregierung. Aristoteles hat davon gesprochen, Immanuel Kant hat sich darüber geäußert, haben sie gefordert. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr des Missbrauchs. Die Frage, in welche Richtung läuft dann das Ganze? Amerika spielt übrigens auch im Buch der Bücher eine Rolle, jedenfalls wenn man Auslegern folgt, die das also die Texte entsprechend deuten, nämlich in Offenbarung, im letzten Buch, Kapitel 13, wird eine Macht beschrieben, die auf dem Land entsteht, nach und nach, also in einem eher menschenleeren Gebiet. Eine Macht, die lammähnliche Züge trägt, also die christliche Werte vertritt, das war ja auch am Anfang so in Amerika. Die Pilgerväter haben friedlich mit den Indianern zusammengelebt. Die Indianer haben ihnen geholfen, das erste Jahr, den ersten Winter zu überstehen, haben ihnen Felle gegeben, haben ihnen gezeigt, wie man Mais anbaut. Es war ein friedliches Miteinander. Das hat sich nach und nach dann gedreht, bis hin zur Verfolgung und Ausrottung der Indianer, bis hin zu einer Atommacht, die auch tatsächlich Atomwaffen eingesetzt hat. Aber es gibt noch viele auch lammähnliche Züge in Amerika. Es gibt viele Menschen, die sich wunderbar engagieren, viele wunderbare Amerikaner. Also man darf jetzt nicht alle in einen Topf werfen. Aber es gibt interessante Aussagen in Offenbarung 13 über eine Macht, die von den Kennzeichen her doch Amerika sehr ähnlich ist. Und es gibt Ausleger, die sagen, ja, es handelt sich hier um die Vereinigten Staaten. Die sind aber nicht alleine stark genug, die USA. Sie werden dann auch den Aussagen der Schrift gemeinsam mit anderen Mächten versuchen, diese Ordnung herzustellen. Und das wird dann auch alles nur eine sehr kurze Zeit Bestand haben. Es wird dann wieder auseinanderbrechen und dann wird die Enttäuschung groß sein. Ja, es ist ein interessantes Thema, können wir natürlich jetzt nicht im Einzelnen beleuchten. Wie gesagt, es gibt Ausleger, die diese Texte in diese Richtung deuten und es gibt andere Ausleger, die das wiederum anders sehen und einen anderen Ansatz haben. Muss man fairerweise sagen. Offenbarung 5, Vers 6, da haben wir dieses schwache, unscheinbare Tier, dieses Gegenbild zu den großen, monsterhaften Ungeheuern. Das Lamm. Das Lamm, das wie geschlachtet aussieht, das letztlich aber doch der Sieger sein wird. Weil dieses Lamm folgt nicht der Machtlogik. Das ist paradox, ein geschlachtetes Lamm siegt letztlich, ist der große Sieger. Kann das sein? Ja, das Lamm als Symbol der Liebe Gottes, die sich hingibt, die uns mit sich versöhnt, wird hier dargestellt als Bild für den lebendigen Gott, Gott der Liebe. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, die Ewigkeit ist extrem lang, besonders gegen Ende hin. Ne? Ihr könnt es gar nicht vorstellen. Ne? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einen kleinen Hauch davon... Ja, einen kleinen Hauch davon haben wir vielleicht von unserer Kindheit her. Da haben wir auch gedacht, die Zeit endet doch nie. Man sitzt im Kirschbaum, isst die Kirschen, die Sonne scheint. Oh, Nachmittag ist ewig. Und irgendwann ruft die Mutter zum Mittagessen. Dann ist man schon satt, weil man Kirschen gegessen hat. Johannes 3, Vers 16. Ja, das Lamm, das der Welt Schuld, das der Welt Sünde trägt. Niemand anderes als Jesus Christus. Er ist der Sieger. Amor vincit omnia. Die Liebe siegt letztlich über alles. Aber nicht die Liebe irgendwie abstrakt als Gefühl, sondern in personam. Ja. Jesus, die Liebe in Person. Das ist eine gute Zukunftsperspektive, eine befreiende, eine, die uns aufatmen lässt. Jesus wird ja nicht nur als das Lamm dargestellt in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, sondern auch als der Löwe von Juda. Das heißt, Gott ist kein hilfloser Greis, der ohnmächtig zusehen muss, was hier auf der Erde geschieht, der nicht eingreift, weil er es nicht will oder weil er es nicht kann. Nein, er ist tatsächlich der Löwe und das Lamm. Er hat Autorität. Und jeder, der Gott in seinem persönlichen Leben erlebt hat, verschiedenen Erfahrungen, der wird das auch bezeugen können, wird sagen können, ja, dieser Gott hat Autorität auch in meinem persönlichen Leben. Ich habe ihn da und da ganz klar erlebt und erfahren. Und wenn es auch die Wohnungssuche ist, das haben wir persönlich so erfahren, ganz schwierig in Deutschland zurzeit, ne? Aber es wurde dann doch möglich. Und es war genau die richtige Wohnung. Wir sind dankbar bis heute. Ja, Gott hat Autorität in unserem persönlichen Leben und auch über diese Welt. Er hat ja den Regenbogen an den Himmel gesetzt als Zeichen der Hoffnung, dass die Erde nie wieder durch eine Flut zerstört wird, sondern dass Jesus wiederkommt und alles neu wird. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Einer der schönsten Texte der Bibel, einer der wunderbarsten Aussagen, wir dürfen aufsehen. Wir müssen den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir müssen den Kopf nicht hängen lassen, sondern wir dürfen aufblicken. Aufblicken, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir müde sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wenn wir die Zukunft in dunklen Farben vor uns sehen, dann dürfen wir aufsehen. Das ist die Kraft des Glaubens. Ja, von nun an sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Auch so eine wunderbare Zusage für die letzte Zeit. Also bis Jesus wiederkommt, wird es auch das geben. Wir werden nicht im absoluten Chaos versinken. Es wird immer noch Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter geben. Ja, noch einmal diese Szene, die noch vor uns liegt. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Ja, es gibt viele Propheten und Visionäre. Dunkle Prophezeiung für dieses Jahr von Nostradamus. China wird einen Krieg beginnen. Der englische König wird vom Thron stürzen. Russland wird einen Tanz mit dem Schicksal haben, der Papst wird abtreten oder wird sogar sterben. Es gibt aber Fortschritte in der Organverpflanzung und es gibt große Erdbeben. Jetzt ist die Frage, auf welche Prophezeiung verlassen wir uns? Wem vertrauen wir in Sachen Zukunft? Und wann wird das sein? Wann wird dieses Versprechen von Jesus eingelöst? Ja, wir wissen es nicht. Wir wollen und sollen keine Daten setzen, aber wir dürfen wissen, das ist stattfinden wird. Und Gott wird die Zeit abkürzen in all den schwierigen Dingen. Er wird die Zeit verkürzen. Auch das ist tröstlich. Warum dürfen wir die Zukunft begrüßen? Ja, weil die Zukunft letztlich nicht von uns abhängt, sondern vom Schöpfer und Retter Jesus Christus. Weil nach den Wehen die Geburt kommt, die neue Erde. Weil Jesus wiederkommt. Weil es diese Hoffnung gibt und weil sie anders und sehr gut sein wird, diese neue Erde. Und weil Gott absolut verlässlich ist. Ja, ich möchte nun Thibaut Grewe, Pastor hier in Lüneburg, in Wendland, einfach mal bitten, ja, uns zu sagen, was ihm diese Hoffnung persönlich bedeutet. Jesus Christus kommt wieder.
Bitte. Ja, vielen Dank, Burkhard, für deine Ausführungen. Du sagst gerade eben, er wird die Zeit verkürzen. Ich versuche das mal von meiner Seite auch zu machen. Was bedeutet für mich, dass Jesus wiederkommt? Das verknüpfe ich ganz intensiv mit der Auferstehungshoffnung. In der Bibel steht, dass wenn Jesus wiederkommen wird, die Toten auferstehen werden und in diese neue Stadt reinkommen werden, von der du erzählt hast. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber eigentlich ist der Sinn des Neuen Testamentes, uns klarzumachen, dass Jesus auferstanden ist. Das ist das Kernanliegen. Und es ist der bestbelegte Teil der Bibel, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wenn man reinschaut, stellt man fest, es werden ganz viele Zeugen genannt, die Jesus auferstanden gesehen haben. Die kennen wir natürlich nicht, das war vor 2000 Jahren. Aber als das geschrieben worden ist, da kannten die Leute, da konnten sie fragen. Und die werden erwähnt. Und ganz faszinierend ist, die ersten Zeugen der Auferstehung waren Frauen. Das klingt für uns jetzt nicht außergewöhnlich. Aber wenn man sich überlegt, damals hieß das, ja, Frauen waren eigentlich nicht wirklich glaubwürdige Zeugen damals. Wenn jemand also sagt, die ersten, die Jesus gesehen haben, waren Frauen, heißt das, der hat sich das nicht ausgedacht. Weil wenn er sich's ausgedacht hätte, dann hätte er keine Frauen hingestellt. Also der beste Beleg, das, was am besten belegt ist in der Bibel, ist, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und es gibt einen ganz tollen Text in 1. Korinther 15, 19 und 20. Dort steht, wenn wir glauben, dass Jesus Christus wenn wir glauben an Jesus Christus nur für dieses Leben, dann sind wir bedauernswerte Menschen. Tatsächlich aber ist Christus der Erste von den Toten auferstanden und so können wir sicher sein, dass er auch die übrigen Toten auferwecken wird. Und das bedeutet für mich Hoffnung auf diese Wiederkunft, auf diese Zukunft. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir auferstehen. Wir haben eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Und das bedeutet ganz, ganz viel. Es bedeutet als Erstes, ich kann unglaublich gelassen sein. Ich muss nämlich in diesem Leben nicht alles erreichen. Ich muss nicht überall gewesen sein, alles entdeckt haben, alles erlebt haben, weil ich eine Perspektive habe über dieses Leben hinaus. Das bedeutet für mich, auf diese Hoffnung zu bauen. Ich habe eine Perspektive, ich habe Gelassenheit. Es bedeutet auch, dass ich Trost finde in Trauer und Leid. Du hast von diesen Katastrophen berichtet, wo Menschen sterben, wo Menschen, Familien zerrissen werden. Aber ich kann eine Hoffnung haben, dass das nicht das Ende ist. Wenn ein Mensch mir genommen wird, habe ich die Hoffnung auf die Auferstehung, weil Jesus Christus auferstanden ist. Das ist eine ganz andere Lebensrealität für mich. Ich muss nicht alles festhalten. Und das Schönste ist, und das hast du auch erwähnt, dass ich bei dieser Auferstehung dabei sein kann und du. Und dass Jesus wiederkommt. Dafür muss ich nichts leisten. Das hat Jesus, hat Gott in seiner Liebe alles für uns getan. Und das heißt, ich kann mir sicher sein, wenn ich zu Jesus als mein Herrn und Erlöser Ja sage, dass ich bei dieser Auferstehung dabei bin. Und deswegen begrüße ich die Hoffnung. Danke.
Vielen Dank. Lassen wir diese Worte einfach nochmal auf uns wirken. Und ich würde dann den Chor hereinbitten. Wir dürfen noch einmal lauschen.
Eine Frau fragte eines Tages beim Beten: Wer bist du, Gott? Er antwortete: Ich bin der, der ich bin. Aber wer ist ich bin, der ich bin? Fragte sie. Er erwiderte: Ich bin Liebe, ich bin Frieden, ich bin Gnade, ich bin Freude, ich bin Macht, ich bin Sicherheit, ich bin Zuflucht, ich bin Stärke, ich bin der Schöpfer, ich bin der Tröster. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit Tränen in den Augen sah sie gegen den Himmel und sagte: Jetzt verstehe ich. Aber wer bin ich? Gott wischte zärtlich ihre Tränen aus ihren Augen und flüsterte: Du bist mein. Und das Lied, das wir jetzt singen werden, hat genau diesen Gedanken. War das nicht schön? Ich muss mich selber loben.